Hallo ihr Lieben, hier spricht Anna, Geschäftsführerin von Fine Sisterhood. Meine Firma befindet sich zwar in Los Angeles, aber ich selbst bin halbe Österreicherin und halbe Mexikanerin und wir sind jetzt hier in Wien mit meiner Familie, dank Corona. Nach langem Warten sind wir nun endlich so weit und machen uns startklar, auch in der EU zu launchen, startend mit der Dachregion und hier natürlich meiner Heimat Österreich. Für alle, die es noch nicht wissen, Fine Sisterhood ist ein Ökosystem, um Menschen überall auf der Welt über sozioökonomische Strukturen hinweg zu vernetzen. Wir teilen Erfahrungen, Ressourcen und Freundschaften. In unserem Podcast sprechen wir über Themen, die von unserer Gesellschaft noch viel zu sehr tabuisiert werden. Wir klären auf und schaffen Räume, in denen wir zusammenkommen können. Ich werde Trigger Warnings inkludieren, wenn das notwendig ist für sensible Themen. Ich freue mich jetzt auch zum allerersten Mal in meiner Muttersprache mit euch allen reden zu können und bin wirklich gespannt auf euer Feedback zu diesem Podcast. Heute spreche ich über intersektionalen Feminismus, da ich hier schon gefragt worden bin bei der Cover Art von diesem Podcast, was das denn eigentlich ist. Und ich dachte mir, es ist ein guter Startpunkt, um einmal darüber zu reden, weil ich das auch selbst auf der Uni unterrichte in den USA und es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, vor allem in Krisenzeiten wie der jetzigen. Also, wie wir immer so schön sagen, willkommen in der Sisterhood. Los geht's! Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von unserem deutschsprachigen Fine Sisterhood Podcast. Ich habe jetzt von einigen von euch das Feedback bekommen, dass hier nicht ganz klar ist, was intersektionaler Feminismus ist, auch auf Englisch genannt Intersectional Feminism. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache da jetzt direkt eine Episode darüber, weil das erstens einmal etwas wirklich Wichtiges ist, im Civil Rights Movement, aber auch für die Gleichberechtigung, für alle Menschen dieser Welt. Und im Feminismus ist das auch ein Thema, das wir nicht einfach überschauen können, weil wenn unser Feminismus nicht intersektional ist, dann ist es ja wirklich kein Feminismus. Aber es ist ein relativ neuer Begriff, daher verstehe ich absolut, dass diese Frage jetzt öfter aufgetaucht ist. Es ist auch in den USA eher noch etwas Neueres, beziehungsweise ist es neuer, dass wir darüber reden. Der Begriff kommt aus dem Jahr 89 von einer Dame namens Kimberly Crenshaw. Das ist eine amerikanische Rechtsprofessorin, die zuallererst über diesen Begriff gesprochen hat. Bei intersektionalen Feminismus handelt es sich darum, dass es einfach überlappende Dinge gibt, die zu einer Unterdrückung führen. Und dass man das nicht alles nur zum Beispiel an eine Hautfarbe festmachen kann. Das heißt, nur weil eine Person zum Beispiel eine schwarze Hautfarbe hat und eine andere Person eine weiße Hautfarbe, ist das alleine nicht eine gewisse Eingrenzung von deren Unterdrückung, sondern es gibt da noch ganz viele andere Kriterien, die mit eine Rolle spielen, wo man dann auch wirklich sieht, wie sehr da die Ungleichheit rauskommt. Und ein intersektionaler Ansatz zeigt, wie sich soziale Identitäten von Menschen einfach überlappen können. Ja? Dabei sammeln sich Erfahrungen, die alle im Bereich der Diskriminierung herrschen, vor. Das heißt, ich gebe euch jetzt hier ein Beispiel. Ein Beispiel wäre, dass man nicht vergleichen kann die Unterdrückung einer schwarzen Frau und wie schwer dies im Leben hat, mit der Unterdrückung einer anderen schwarzen Frau, wenn die erste Dame zum Beispiel aus einem Hause kommt, wo beide Eltern auf die Uni gegangen sind. Das sind Akademikereltern. Sie war dann auch selbst in der Lage, auf die Uni zu gehen, ohne sich Sorgen um Geld zu machen, weil ihre Eltern währenddessen ihr eine Wohnung gezahlt haben. Diese Person hat dann einen Ehemann, der auch ein Haushaltseinkommen hat und auch dazu beiträgt, also zum Haushaltseinkommen. Und die beiden haben gemeinsam ein gesundes Kind und arbeiten jetzt beide in Positionen, wo sie Gehälter entsprechend ihrem Universitätsabschluss gleich bekommen. Okay? Jetzt nehmen wir die zweite schwarze Frau. Man würde jetzt sagen, naja, das sind zwei schwarze Frauen, die müssen quasi gegen Diskriminierung und Ungleichheit ankämpfen im Vergleich zu weißen Frauen, was prinzipiell absolut stimmt. Aber unsere zweite schwarze Frau kommt aus einer Familie von undokumentierten Migranten. Das heißt, die hatten schon einmal wesentlich weniger Rechte, weil einfach keine Papiere vorherrschten. Sie hat es dann als allererste geschafft, einmal die Matura zu machen, war aber absolut kein Geld im Haus, um auf die Uni zu gehen, weil sie auf der Stelle Vollzeit arbeiten hat müssen, um Geld zu verdienen. Hat dann ein Kind bekommen. Der Vater des Kindes ist allerdings abgehaut, hat sie zurückgelassen als eine Single-Mama. Und dieses Kind ist auf die Welt gekommen mit einer Behinderung. So, ich habe jetzt da mehrere Phasen mit reingetan, wie ihr da merkt. Ja. Das heißt, es handelt sich bei beiden noch einmal um zwei schwarze Frauen, wo man prinzipiell sagen täte, und das benutzt man ja sehr oft, wenn es da um Chancengleichheit und dergleichen geht. Man sagt dann ja, schwarze Frauen bekommen so und so viel weniger oder haben es so und so viel schwerer. Und im intersektionalen Feminismus sagen wir, naja, wir müssen da schon noch einiges mit in Betracht ziehen. Nämlich, die eine Dame hat jetzt quasi, die haben zwei Haushaltseinkommen. Die kommt generell schon von Geld. Die hat es geschafft, die Uni fertig zu machen ohne Stress. Man weiß zum Beispiel, dass Stress einer der größten Faktoren ist, wenn es dann wirklich um die physische Gesundheit geht. Das heißt, die ist auch generell gesünder, weil die in der Lage war, auf die Uni zu gehen, sich wirklich darauf zu konzentrieren, nicht gestresst zu sein, keine Schulden zu haben, nicht nebenbei 5 Jobs zu arbeiten, sondern nach der Uni heimzugehen und zu lernen, hat aufgrund dessen wahrscheinlich bessere Noten gehabt, hat aufgrund der besseren Noten und des Uni-Abschlusses einen besseren Job bekommen, ist aufgrund dessen ein ganz anderes Netzwerk, was ganz andere Chancen ihr ermöglicht und ganz andere Positionen ihr ermöglicht und hat dann jemanden geheiratet, der ebenfalls einen Uni-Abschluss hat. Dadurch sind dann im Haushaltseinkommen 2 Gehälter, wo wirklich Uni, also für Akademikergehälter hier vorherrschen, was natürlich wesentlich mehr Geld ist als zum Beispiel eine alleinstehende Supermarktverkäuferin, ja. Und dann haben sie ein Kind, das gesund ist. Das heißt, das kann in eine ganz normale, atypische Schule gehen, benötigt außerhalb von der normalen Betreuung eines Kindes keine weitere Hilfestellung oder Sondergleichen, ja. Die andere Dame natürlich, da ist jetzt einmal, und das ist wirklich wichtig, Armut spielt eine ganz, ganz große Rolle, wenn es um unsere Gesundheit geht. Ja? Da geht es um diverseste Dinge. Da geht es darum, vielleicht weniger zum Arzt zu gehen, weniger oft beim Zahnarzt zu sein oder sich vielleicht Füllungen nicht leisten zu können, vielleicht sich gar nicht leisten zu können, in manchen Ländern wie den USA zum Arzt zu gehen, weil man gar keine Krankenversicherung hat und weil man sich nicht leisten kann, das Bar aus der Tasche zu zahlen. Dann der zusätzliche Stress, dass man eigentlich in einem ständigen Überlebensmodus ist, von Gehaltscheck zu Gehaltscheck, weil man eigentlich gar nicht weiß, wie man das nächste Monat Miete zahlt. Das ist ja ein durchgehender Stresspegel, der herrscht, wo es einfach nie eine Pause gibt, wo auch nach der Arbeit, auch wenn diese Dame im Bett liegt und schlaft und einmal endlich sich erholen kann, herrscht hier eine andere Art von Stress, weil sie ja weiß, wenn jetzt zum Beispiel sie krank ist oder von der Arbeit ausfällt oder ihren Job verliert, dann steht sie vor dem persönlichen Ruin. Und dann natürlich, wenn man noch ein alleinerziehender Elternteil ist, ist es ja die doppelte Aufgabe, ja, weil dann ist dann kein zweiter Erwachsener hier, sondern ist vollkommen allein da und muss das dann auch noch managen, wenn das Kind krank ist, wenn was in der Schule ist, Feiertage, Ferien und all diese Dinge. Und dann reden wir noch mit einem Kind, das mit Behinderung auf die Welt kommt. Das heißt, das braucht dann andere Ärzte, mehr Ärzte, Therapien. Da muss man sich dann auch erst einmal erkundigen und Informationen einholen und. Ja? Das heißt, die Arbeit verzehnfacht sich dann da wieder. Ja? Das heißt, es sind da wirklich ganz, ganz andere Parameter, die man benutzen kann, um einmal hier zu verstehen, wie die diversesten Unterdrückungen sich hier wirklich überlappen. So, und ich habe jetzt bei dem Beispiel beabsichtigt 2 schwarze Frauen genommen, weil ich das Gefühl habe, es ist sehr oft in der Debatte, vor allem in einem Land wie Österreich oder wahrscheinlich auch Deutschland und der Schweiz, ist es einfach generell so, dass wir eine weniger starke schwarzen Population haben und deswegen man das vielleicht auch weniger vergleichen kann. Ja? Und ich komme jetzt zum Beispiel eben gerade aus den USA, da ist es anders, da haben wir einfach wesentlich mehr schwarze und braune Leute. Da ist es ein anderes Beispiel, aber ich wollte jetzt beabsichtigt 2 Schwarze nehmen, damit man nicht zuerst gleich mal sagt, naja, Hautfarbe schwarz-weiß, ja, das kann man so einfach nicht sehen. Da sind ganz viele andere Faktoren, die hier wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielen, wenn es um Diskriminierung geht und um Chancengleichheit. Und intersektionaler Feminismus zeigt die Verbindung zwischen allen Kämpfen für Gerechtigkeit und Befreiung auf. Und das ist mir wirklich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel hier auch noch Mir denke ich, ist vielleicht ein gutes Beispiel, mal ein guter Denkanstoß, ist, wie die Auswirkungen von Krisen nicht einheitlich für alle sind. Ich muss sagen, ich weiß nicht ganz, wie das in Österreich war, wie unsere Pandemie gestartet hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Los Angeles gelebt und ich erinnere mich, alle Zeitungen, alle, ja, wir reden da auch von den renommiertesten der Welt, wie die New York Times, haben Covid-19 bezeichnet als the great equalizer. Ja, das heißt, die große Gleichheit für alle. Und damit gemeint war, ja, wir haben ja alle, also Corona betrifft alle. Das ist egal, ob reich oder ob arm, ob schwarz, weiß, braun, ob Migrant oder Ureinwohner. Es ist vollkommen egal. Wenn einem Corona trifft, kann man davon sterben. Und wenn man Corona bekommt, dann kann das ziemlich arge Auswirkungen haben. Und deswegen haben alle gesagt, so, jetzt wissen auch einmal die Reichen, wie es ist. Ja? Wie es ist, wenn es einfach nichts dagegen gibt. Ja, und ich rede jetzt da von den wirklichen Anfängen, wo wir in den Medien gesehen haben, wo einfach die Leute in Italien und in New York vor allem wirklich weggestorben sind. Und da war dann klar, Corona trifft alle und Corona sieht keine Hautfarbe, Corona sieht kein Gehaltskonto. Es trifft alle gleichermaßen. Und deswegen haben das alle bezeichnet als den Great Equalizer. Und ich habe ganz so am Anfang schon gesagt, das ist nicht der Great Equalizer. Man kann das bitte nicht vergleichen. Ja, es trifft uns alle, aber es trifft uns definitiv nicht alle gleich. Die Auswirkungen einer jeden Krise treffen Leute ganz anders. Und da, finde ich, kommt gerade der intersektionale Feminismus wieder ganz, ganz groß hervor. Ich habe damals einen Artikel geschrieben für ein Magazin, für das ich schreibe, und habe das so bezeichnet. Ich habe gesagt, ja, wir sind alle auf dem Ozean im selben Sturm. Das ist jetzt Corona. Aber manche von uns befinden sich auf einer Yacht mit Champagner und Kaviar und Room Service. Und andere von uns befinden sich in einem Fischersboot ohne Nahrungsmittel. Es ist derselbe Sturm. Aber wir bewältigen diesen Sturm ganz, ganz anders. Und diese Aussage, it's the great equalizer, da merkt man wieder mal, wie wichtig Diversity in den Medien ist. Weil man hat meistens, ich sage jetzt meistens, ja, weiße, reiche, hochgebildete Menschen, die diese Artikel schreiben. Die keine Ahnung haben, die werden das schon gut gemeint haben. Die sagen, naja, das trifft jetzt uns alle und das ist jetzt zum ersten Mal eine Krise für unsere Generation, die wir alle erleben, die betrifft uns alle. Und da merkt man halt, wie wenig Ahnung die davon haben, was es bedeutet für marginalized communities und dass es absolut nicht dasselbe ist. Und ich möchte jetzt hier ein paar Geschichten erzählen, von wie das in den USA war. Ich werde eine eigene Folge machen über Black Lives Matter, weil ich denke, dass das echt wichtig ist und dass das bei uns noch viel zu wenig thematisiert wird. Und wie vielleicht einige von euch wissen, bin ich selbst eine Menschenrechtsaktivistin und bin da sehr, sehr aktiv. Das heißt, ich möchte echt eine eigene Folge dem Ganzen widmen. Und die heutige Folge ist wirklich zum Thema intersektionaler Feminismus. Daher weicht jetzt dieses Black Lives Matter und unser Civil Rights Movement, das gestartet hat mit der Ermordung von George Floyd, werde ich jetzt mal außen vor lassen, aber ich werde dazu noch eine eigene Folge machen, ja. Ich will euch aber Beispiele nennen über, wie diese Pandemie eben Leute in einer Yacht und Leute in einem Fischersboot. Und ich habe das wirklich auf eigenen Leib beides miterlebt. Ja. Ich habe ganz viele Freunde, die auf einer Yacht diesen Sturm überlebt haben. Und ich habe aber auch ganz viele Freunde, die diesen Sturm auf einem Fischerboot überlebt haben. Oder manche leider auch nicht. Ja. Und hier ist jetzt einmal ein Beispiel. Eine Freundin von mir, die arbeitet in einer ganz großen Medienfirma, kennt sie wahrscheinlich eh Goop, das ist von der Gwyneth Paltrow, eine Medienfirma. Das heißt, die haben ein Magazin, eine Website, einen Store und es ist alles eher sehr high-end, sehr teure Fashion-Sachen und Self-Care-Dinge, die man da kaufen kann, Cremchen für $200 und dergleichen. Ja. Die arbeitet dort. Hat in den USA hat man seine Krankenversicherung über den Dienstgeber, hat aufgrund ihrer hohen Position und mit ihrem College-Abschluss natürlich auch eine Krankenversicherung. Das heißt, Die muss sich da jetzt keine Sorgen machen, wenn sie zum Arzt geht oder irgendwie krank ist oder Symptome hat, zum Beispiel Corona-Symptome, muss die jetzt nicht fünfmal überlegen, gehe ich jetzt zum Arzt oder nicht, weil wie schaffe ich das dann, die Krankenhausrechnung zu bezahlen, sondern die geht einfach, weil sie eh eine Krankenversicherung hat. Zusätzlich, und das wissen wir aus wissenschaftlichen Daten und aus Studien, weil sie eine weiße Frau ist, wenn sie zum Arzt geht und sagt, mir geht's schlecht, ich bin krank, wird die 10-mal ernster genommen. Es ist da ein unbewusster Rassismus, den wir alle in uns haben. Und da inkludiere ich auch mich. Das ist wissenschaftlich belegt. Man ist immer Leuten, die ausschauen wie man selbst, näher als Leuten mit einer anderen Hautfarbe. Es ist so. Ja? Das heißt, wenn die jetzt als weiße Frau zu einem Krankenhaus geht, wo die meisten Ärzte weiß sind, warum? Weil hauptsächlich nur Weiße sich das College überhaupt in den USA leisten können. Das heißt, die werden dann Mediziner. Die behandeln dann eine weiße Frau und haben automatisch wesentlich mehr Sympathie für diese weiße Frau, als wie wenn jetzt da eine schwarze Frau daherkommt. Okay, das heißt, die hat Krankenversicherung, die kann zum Arzt gehen und wenn sie zum Arzt geht, wird sie auch wesentlich ernster genommen, weil der Arzt einfach unterbewusst alleine mehr Sympathie hat für deren Leiden und für deren Schmerzen und ihr aufgrund dessen auf eine andere Art und Weise hilft. So, dann heißt es Homeoffice wegen Corona. Was macht sie? Sie schnappt sich ihren MacBook und geht heim und arbeitet von da weg an von zu Hause aus, wo sie sowieso immer Wi-Fi hat und postet dann Instagram-Stories darüber, wie sie Bananenbrot backt, jetzt wo sie plötzlich so viel Zeit an der Hand hat und gemütlich von daheim aus arbeitet. Es ist zwar stressig, dass sie jetzt nicht mehr in Bars gehen kann und nicht mehr fortgehen kann, aber im Endeffekt ist es super. Besagte Freundin, die ich hier in meinem Beispiel habe, hat sich dann auch irgendwann einen Hund zugelegt, weil Geld hat sie eh genug, um da jetzt auch noch für Tierarzt zu bezahlen und für Hundefutter und dann ist es weniger langweilig alleine zu Hause. Ich möchte an dieser Stelle absolut nicht minimieren, dass das natürlich auf ihre seelische Gesundheit auch totale Auswirkungen gehabt hat, ja? Weil die hat auch ihre Eltern nicht sehen können, die hat auch plötzlich Freunde nicht mehr umarmen können. Es war auch plötzlich von einem Büroalltag umgeben von Gleichgesinnten alleine zu Hause eingesperrt und niemand mehr da. Das heißt, ich möchte das nicht minimieren, weil es natürlich eine schreckliche Situation und ich glaube, von uns allen hat die seelische Gesundheit total gelitten und leidet auch jetzt noch. Also ich möchte das wirklich nicht minimieren. Die Frau, über die ich hier gerade rede, ist eine gute Freundin von mir, die ich über alles liebe. Also das ist jetzt wirklich nicht hier minimierend. Und wir hatten auch mit ihr gemeinsam solche Gespräche. Wie ihr wisst, unterrichte ich auf Unis und ich unterrichte zwei Fächer, beziehungsweise drei Dinge unterrichte ich. Ich unterrichte intersektionalen Feminismus. Ich verspreche mich hier ständig, weil es auf Englisch so anders ist. Ich unterrichte Gender-Based Violence, also Gewalt gegen Frauen. Und ich unterrichte Entrepreneurship, ja, das heißt für Gründerinnen, die Startups starten möchten. Und aufgrund dessen hatten wir eben viele von solchen Gesprächen, weil ich dann auch, wenn ich dann auf Unis gesprochen habe, natürlich über Zoom jetzt wegen der Pandemie, hatten wir dann auch solche Leute eingeladen, um hier wirklich zu highlighten, dass es wichtig ist, wir müssen die Ärmsten bzw. die Verletzlichsten in unserer Gesellschaft schützen. Und wir haben dann beabsichtigt, bei vielen dieser Vorlesungen auch Leute eingeladen, die dann wirklich highlighten können, die einen, die auf der Yacht diesen Sturm erleben und die anderen, die in einem Fischerboot erleben. Und ich benutze jetzt extra ein Beispiel von einer Freundin, die, sagen wir jetzt einmal, im normalen Bereich liegt. Ich kenne natürlich, wenn man in Beverly Hills jetzt jahrelang lebt, kennt man auch viele von den ganz Reichen, ganz Erfolgreichen, die wahrscheinlich auch im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Yacht waren. Aber ich will jetzt realistische Beispiele nennen, wo wir uns wirklich damit identifizieren können. Daher nutze ich jetzt jemanden aus der Marketingabteilung von einem Magazin, weil das einfach wahrscheinlich näher zu uns allen ist, als jetzt da irgendwelche Millionäre, die auf der Yacht tatsächlich hier die Pandemie quasi aushalten. So, das ist also die eine Freundin von mir. Die andere Freundin von mir ist auch eine meiner allerengsten Freundinnen. Deren zwei Kinder sind im selben Alter wie meine Kinder. Das heißt, wir sind da alle total eng und ich bin quasi die Tante für ihre zwei Kinder. Sie ist die Tante für meine Kinder. Wir sprechen Spanisch miteinander. Das heißt, wir sind die Tias. Ich bin die Tia Anna für ihre zwei kleinen Kinder. Und wir sind wirklich, wirklich nah. Wir haben uns kennengelernt bei einem Event. Sie ist damals gekommen, als ich eine Ansprache gehalten habe über Fine Sisterhood. Und sie ist dann gekommen und hat gesagt, wow, ich habe die App. Und wir haben dann angefangen zu reden. Und wir haben uns irgendwie auf Anhieb verstanden. Ich sage das jetzt dazu, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich auch ehrlicherweise dazu sagen muss, ganz oft trifft man nicht Leute, die aus einer vollkommen anderen Gesellschaftsschicht kommen. Und dadurch ist es auch verständlicherweise manchmal schwerer, da die Empathie zu haben und zu verstehen, was jemand anderer wirklich gerade durchmacht. Diese besagte Freundin von mir arbeitet bei Claire's als Verkäuferin. Falls ihr das kennt, das ist dieser Accessoire-Laden. Gibt es ja in den USA auch, wo es diese Billig-Plastik-Ohrringe gibt. Und keine Ahnung, also ich habe den als Jugendliche geliebt. Ich erinnere mich, ich habe immer gebettelt, ob wir da reingehen können und Haarspangen kaufen und all diese Sachen. Und meine Tochter liebt den jetzt und möchte auch immer reingehen. Und meine Freundin ist dort Verkäuferin. Sie ist auch eine Single-Mama von zwei Kindern. Also die zwei Kinder, die sie hat, die zieht sie alleine groß und ist eben Verkäuferin. Sie hat keine Krankenversicherung, weil sie eben keinen so tollen Job hat. Der bietet keine Krankenversicherung an. Das heißt, sie müsste sich selbst versichern, hat aber dafür kein Geld und bekommt dadurch quasi nur diese Mindestkrankenversicherung, die aber so gut wie gar nichts deckt und wo man sich eigentlich nichts leisten kann und auch wirklich keinen Arzt hat, der einem da jetzt wirklich helfen kann, wenn man krank ist. Ja. Und ja, sie lebt in Downtown LA. Das ist, wie kann man sich das vorstellen? Das ist wirklich eine 70% Hispanic, also spanisch sprechende Community dort. Es sind ganz viele Arbeiterklasse, es sind sehr viele Leute, die sehr arm sind. Es sind vor allem viele Leute, die wirklich auf engstem Raum miteinander leben, die auch generell einen sehr niedrigen Bildungsgrad haben, was in den USA leider wirklich damit auch verbunden ist, dass arme Leute sich einfach nicht leisten können, jahrelang in der Schule zu sein. Die müssen arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Ne? Das heißt, die lebt dort mit ihren zwei Kindern, hat bei Claire's gearbeitet, das heißt, die Kinder in der frühen Schule gebracht, ist arbeiten gegangen, hat sie am Abend abgeholt und war dann eben mit den zwei Kindern. Als Corona ausgebrochen ist bei uns, hat Claire's natürlich zumachen müssen, weil ja Lockdown war. Ja, das heißt, sie hat von einem Schlag auf den anderen ihren Job verloren. Sie hat kein Homeoffice machen können und sie hat auch kein Wi-Fi bei sich zu Hause, weil sie aufgrund, weil es eben zu viel kostet. Das heißt, wenn sie online ist, ist sie das auf ihrem Handy, wo sie unlimitiertes Data hat und kann halt da auf dem Handy auf Instagram und auf Facebook und keine Ahnung wo sein. In ihrer Freizeit hat aber auch keinen Laptop, hat kein Wi-Fi. Das heißt, die hat Kabelfernsehen zu Hause und hat ein iPhone. Das war's. Sprich, und deswegen erwähne ich das, das war jetzt auch nicht einfach ein, ja, such dir halt einen neuen Job, wo du von zu Hause aus arbeiten kannst, halt als Freelancerin oder sonst was. Die hat A, weder die Ausbildung dafür, B, keine Hardware, ja, die hat keinen Laptop, die hat keinen Computer und C, hat die auch kein Wi-Fi zu Hause. Und dann haben die Schulen zugemacht. Bei uns, das war ein bisschen anders als in Österreich, haben die Anfang März zugemacht, in der ersten Märzwoche und haben erst wieder, glaube ich, im September für Distance Learning, also online, aufgemacht. Das heißt, von März bis September gab es einfach gar nichts. Da haben wir auch keinen Zoom-Klassenraum, also kein Online-Learning gab, gar nichts. Du warst einfach zu Hause. Bei uns in der Schule, also es war jeder Schule anders, bei uns in der Schule hat dann der Klassenvorstand gesagt, ja, einmal die Woche für eine halbe Stunde können wir ja alle quatschen und gemeinsam singen und tanzen und lachen und das haben wir auch gemacht. Es war meistens viel zu laut, weil alle Kinder miteinander gequatscht haben. Aber es war trotzdem nett, um halt verbunden zu bleiben. Aber in der Schnelle haben die es auch einfach nicht geschafft, verständlicherweise zu schauen, dass alle Kinder einen Laptop haben und Computer und dergleichen, um da Online-Learning zu betreiben. Ja. Das heißt, am Anfang der Pandemie, bei uns gab es einfach keine Schule mehr. Die Kinder waren dann zu Hause. Das heißt, die Maggie hatte keine Kinderbetreuung, die hatte keinen Job mehr und keine Krankenversicherung. Und saß dann quasi alleine zu Hause. Und ich habe sie dann eingeladen und habe gesagt, du, wärst du gewillt, deine Geschichte öffentlich zu teilen? Ja, weil ich will natürlich hier nicht deine Geschichte für dich teilen, aber wärst du bereit? Und sie hat gesagt, ja. Und bei einer dieser Vorlesungen habe ich sie dann eingeladen und sie hat dann die gesamte Geschichte geteilt, wie das halt für sie sich ausgewirkt hat. Und da kam dann genau dieses Beispiel, wo wir reden von intersektionalen Feminismus. Ja? Das heißt, wir haben hier die eine Freundin von mir, die bei einem Magazin arbeitet, die daheim ist, die ihr Banana Bread backt, die sich einen Hund zugelegt hat, die von daheim aus arbeitet, die jetzt weiter Krankenversicherung hat. Und dann haben wir auf der anderen Seite meine Freundin im Fischerboot, die plötzlich nicht mehr weiß, wie sie Miete bezahlt, die nicht weiß, wie sie im Supermarkt Essen kaufen kann für ihre Kinder, damit die Kinder nicht verhungern. Wo die Schule zu ist, weil sie ist halt Mama im Gegensatz zu meiner anderen Freundin. Das heißt, die hat auch zwei kleine Kinder daheim. Die kann jetzt nicht einfach sagen, ich werde jetzt mir einen Job suchen, weil die hat null Kinderbetreuung. Die hat jetzt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche ihre zwei kleinen Kinder daheim. Da gibt es niemanden, der einfach da die Kinder nehmen könnte. Und die bewältigen natürlich diese Krise vollkommen anders und haben ganz andere Challenges. Und das ist jetzt wirklich wichtig. Und mir fehlt in der Berichterstattung bei dieser Krise sehr stark, dass wir darüber reden müssen, wie das unterschiedliche Auswirkungen auf Menschen gehabt hat. Ja, sehr oft wird darüber gesprochen, weil halt heutzutage immer noch hauptsächlich, nicht immer, aber hauptsächlich die Mamas, die sind, die sich um die Kinder kümmern. Und die generell Frauen sind diejenigen, die sich vielleicht auch um ihre älteren Eltern kümmern. Ja? Das heißt, es hat die Pandemie definitiv andere Auswirkungen auf Frauen als auf Männer gehabt. Das ist so. Es haben wesentlich mehr Frauen ihren Job verloren. Es haben wesentlich mehr Frauen ihren Job an den Nagel gehängt, um zu Hause Homeschooling zu betreiben mit ihren Kindern. Es sind wesentlich mehr Frauen, die sich um ihre Älteren, also um ihre Eltern kümmern müssen, die vielleicht so alt sind, dass es wirklich gefährlich ist, für die auch nur Lebensmittel einkaufen zu gehen. Es sind sehr oft in unserer Gesellschaft die Frauen, diejenigen, die sich sowohl um ihre eigenen Eltern kümmern müssen, als auch um ihre eigenen Kinder. Und natürlich gibt es viele, die gleichzeitig beides machen müssen, die plötzlich Homeschooling haben und Angst haben, weil der ältere Papa daheim ist und um den muss man sich jetzt auch noch gleichzeitig kümmern. Das heißt, die Pandemie hat absolut unterschiedliche Auswirkungen gehabt, so wie eigentlich eh immer auf Frauen als auf Männer. Aber man kann hier nicht vergessen, dass es da trotzdem noch andere Layers gibt, weil es gab halt die Frauen, die das auf der Yacht erlebt haben und es gab die Frauen, die das auf dem Fischerboot erlebt haben oder noch erleben. Wir sind ja leider Gottes noch nicht durch mit dieser Pandemie. Ja? Und das ist halt echt etwas, wo man mehr darüber sprechen muss. Und ich nehme mich da aus dem Ganzen nicht aus, im Gegenteil. Also ich erinnere mich noch, als ich mit meinen Freundinnen darüber geredet habe und gesagt, wir gehen jetzt mal nach Wien und ich gesagt habe, ich habe da fast, auf Englisch nennt man das Survivor's Guilt, ja, also Überlebenden-Schuld, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ich gewusst habe, ich lasse jetzt da meine Community, meine Freunde retour, weil ich mich selbst und meine Kinder jetzt mal in Sicherheit bringe und ich fliege jetzt mal heim, ich komme jetzt mal nach Österreich. Und es war echt eine Mischung aus Schuldgefühlen, aus totaler Trauer und es war echt und ist immer noch voll hart. Also wir haben alle jeden Tag Heimweh. Aber am Ende des Tages habe ich gesagt, leider ist es so, ja, wenn eine Krise da ist und wenn es wirklich die Überlebensinstinkte reinkicken. Und wie gesagt, bei uns war zu dem Zeitpunkt auch noch gerade Black Lives Matter. Unsere Straße stand in Brand wochenlang und wir haben Militärpanzer vor unserer Haustür gehabt. Und am Ende war es dieses, es tut mir leid, aber mein Job in allererster Linie ist es, sich um meine Kinder zu kümmern. Und ich muss jetzt meine Kinder backen und heimfliegen. Aber das war schon hart. Gleichzeitig, und deshalb erwähne ich das jetzt, ich nehme mich hier nicht aus von der Yacht. Ja? Weil ich hatte das Privileg, und das ist wirklich ein Privileg, weil im Endeffekt, das habe ich mir nicht verdient, ich habe nichts dazu beigetragen. Ich habe das Privileg, dass ich zufälligerweise einen österreichischen Reisepass habe. Dass ich zufälligerweise Staatsbürgerin bin einer der reichsten Länder der Welt. Wo es Krankenversicherung für alle gibt. Wo es Familienbeihilfe gibt, Kinderbeihilfe und wie auch sonst immer diese ganzen Dinge heißen. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, weil ich noch nie als Mama hier gelebt habe. Aber es gibt generell Beihilfen. Es gibt ein Sozialsystem, welches da ist, um uns vom Gröbsten abzufangen. Natürlich ist es auch total hart hier gewesen und ist es auch noch, sage ich gar nicht das Gegenteil, aber es ist trotzdem eine andere Art und Weise, in einem Land wie Österreich die Pandemie zu erleben. Und ich hatte da das Privileg, sagen zu können, wir packen unsere EU-Reisepässe und raus mit uns. Das ist ein Riesenprivileg. Also wirklich, wenn ich hier darüber rede, wie jetzt eine weiße, reiche Freundin von mir in der Marketingabteilung bei Goop diese Pandemie anders erlebt hat, bitte, das betrifft mich genauso. Ja? Also wir alle haben unsere unterschiedlichen Privilegien und es ist auch echt wichtig, das auszusprechen und sich hier nicht jedes Mal in die Opferrolle zu begeben und zu sagen, ja, für mich war das auch so hart, weil ich habe auch Kinder. Natürlich war es hart, es ist für uns alle hart, es ist für meine Freundin bei Goop auch hart, auch wenn die einen Hund hat und Bananenbrot backt, ja, die ist auch total fertig und wir telefonieren auch jedes Wochenende und sie vermisst ihre Familie und es ist wirklich schwierig, also Nur weil es jemand anderer schwieriger hat als du, bedeutet es ja nicht, dass du es nicht schwierig hast. Das ist mir schon auch wichtig zu sagen. Wenn wir jetzt über intersektionalen Feminismus telefonieren reden, will ich auch erwähnen, dass natürlich zum Beispiel LGBTQA+-Members, ja, Menschen, es da auch noch wesentlich schwieriger gehabt haben. Das ist auch etwas, was einfach man hier nicht vergessen darf. Oder Indigenous People, also Ureinwohner, auch, das sind meistens die, die so überbleiben, die kommen nicht einmal in Statistiken vor, so schlecht geht es denen. Und so eine Fußnote sind die, wenn wir über diese Dinge berichten. Und natürlich ganz, ganz viele Frauen mit häuslicher Gewalt und Kinder, die plötzlich nicht mehr in die Schule gehen können, wo die Lehrer miterleben, wenn da was nicht passt. Ich arbeite ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, mit Fine Sisterhood ganz viel. Wir arbeiten da sehr viel mit Überlebenden von häuslicher Gewalt. Und das ist wirklich ein absolutes Drama gewesen, was wir hier beobachtet haben und noch tun. Wenn man hier sieht, die Frauen, die normalerweise zumindest die Pause haben, wenn der gewalttätige, sagen wir jetzt Ehemann, in die Arbeit geht und hier Zeit haben, alleine zu sein oder zumindest Telefonate zu führen mit Frauennotrufen, Pläne zu schmieden, wie sie irgendwie aus dem Ganzen rauskommen. Und plötzlich ist der Gewalttäter 24 Stunden am Tag zu Hause. Und nicht nur das, der leidet ja auch mit seiner seelischen Gesundheit. Das heißt, in den meisten Fällen ist er noch aggressiver, noch gewalttätiger, noch schlimmer zu seinem Opfer. Und auch bei Kindern. Bei Kindern wissen wir, dass Lehrkräfte die allerwichtigsten Bezugspersonen sind, wenn es häusliche Gewalt gibt, weil die Lehrkräfte bemerken, wenn ein Kind blaue Flecken hat, wenn ein Kind vielleicht total hungrig wirkt, ausgehungert, weil es daheim kein Essen kriegt oder generell einfach vernachlässigt ist bei der Hygiene. Das sind ja die Lehrer, die dann das Jugendamt einschalten können. Das sind die Lehrer, die schauen können, was kann man tun, kann man helfen. Und plötzlich fällt das total weg, weil die Kinder daheim eingesperrt sind und man hat keine Ahnung, was da hinter verschlossenen Türen passiert. Und wenn ich jetzt das als Beispiel nehme, Kinder, die vielleicht in einem sozial schwachen Umfeld aufwachsen, mit wenig Essen. Und das wenige Essen, was es gibt, ist auch nicht gesund, sondern es ist kein Fastfood. Der Vater ist gewalttätig und verprügelt die Kinder und vielleicht auch noch die Mutter vor den Kindern. Die sind arbeitslos. Der Vermieter klopft ständig an der Tür, versucht, die Familie aus dem Haus rauszuhauen, weil die seit Monaten keine Miete bezahlen. Diese Kinder überleben und erleben ganz andere Challenges als jetzt zum Beispiel meine Kinder. Das kann man nicht vergleichen. Und natürlich kann man jetzt sagen, es ist für alle Kinder total schwer, die Pandemie. Absolut, absolut. Wirklich gebe ich euch vollkommen recht und das stimmt. Ja, das ist für uns alle Menschen schwer. Aber ich kann trotzdem nicht so tun und wegschauen, als würde es alle Kinder gleich betreffen. Weil das tut es einfach nicht. Es ist wirklich, kommt ganz drauf an, wie die das erleben. Und das ist eben quasi die Philosophie hinter des intersektionalen Feminismus, dass man einfach diese unterschiedlichen Layers betrachtet und sieht, dass es wirklich unterschiedlich ist für unterschiedliche Menschen. Ungerechtigkeiten dürfen weder unbenannt noch unangefochten bleiben. Und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und aufgrund dessen habe ich das jetzt auch immer, wenn ich unterrichte bei diesen Themen, diese Beispiele gebracht, die ich jetzt hier auch gebracht habe. Und eines meiner Lieblingszitate ist in dem Bereich: Nobody is free until everybody is free. Also niemand ist frei, bis alle frei sind. Und das ist etwas, das möchte ich euch jetzt noch hier zum Abschluss mit auf den Weg geben. Bitte behaltet das immer in euren Herzen und in eurem Kopf. Und wenn ihr rausgeht in diese Welt und kämpft für Gleichberechtigung und wenn ihr euch selbst als Feministinnen bezeichnet und wenn ihr wollt, dass es Chancengleichheit gibt, dann denkt immer an die allerschwächsten Glieder unserer Gesellschaft und wie wir denen zuerst helfen können. Weil nobody is free until everybody is free. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt was lernen können mit all meinen Beispielen. Und sorry wegen dem often Versprechen. Es ist für mich so ein, es ist in meinem Gehirn, ich bin auch noch zusätzlich Legasthenikerin. Das heißt, ich verwechsel da ganz oft die Dinge und ich habe es mir jetzt groß aufschreiben müssen. Intersektionaler Feminismus, weil es eben auf Englisch intersectional und irgendwie ist da genau dieser Twist drinnen. Aber ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt und ich freue mich auch, bitte zukünftig zu hören, wenn ihr es Themen gibt, über die ich rede, wo nicht ganz klar ist, von was ich rede. Meldet euch jederzeit bei mir und ich mache dann gerne Episode oder share irgendwelche Ressourcen, also teile mit euch Ressourcen, die da sonst irgendwie helfen, dass wir ein Gespräch haben. Weil wir müssen da alle zusammenkommen und umso mehr Gespräche wir führen, umso besser für uns alle. Also, bis dahin. Tschüss. So, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, ganz, ganz große Bitte, folgt uns auf Instagram, feinsisterhood-de für Deutsch und macht einen Screenshot vom Podcast, postet den auf Instagram oder wo auch immer ihr unterwegs seid online und taggt uns, erzählt eurer Community davon. Und falls er euch richtig gut gefallen hat, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen und auch um eine kurze schriftliche Bewertung, weil uns das total hilft, wo auch immer ihr euren Podcast hört, mit dem Algorithmus. Umso mehr Bewertungen man hat, umso mehr Leute sehen unseren Podcast. Und das ist ganz wichtig, vor allem jetzt, wo wir gerade erst in den Vorbereitungen von unserem Launch stehen. Danke für eure Unterstützung.